wir waren nicht kein Sport, wir waren aber auch kein Pure Fashion House. Das heißt, wir waren tatsächlich diese Symbiose, wir waren die Kombination aus Fashion und Performance und die dritte Komponente Technology.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen zurück zu den Digital Product Talks. Heute haben wir einen Gast, der heißt Murat Acevit. Er hat bei Red Bull bzw. AlphaTauri nicht nur eine Modemarke aufgebaut, sondern auch eine neue Art von Tech-Driven Brand Experience geschaffen und Marken und Produkte so gestaltet, dass sie echte Erlebnisse schaffen. Also heute geht es um das, was zwischen Brand und Product passiert, in der physischen Welt ausnahmsweise und warum das oft der spannendste Ort für Innovationen ist. Das ist deswegen spannend, weil AlphaTauri eben nicht nur ein Modelabel ist, es ist ein Brandsystem, bei dem jedes Produkt die Werte und die Geschichte der Marke erlebbar machen soll. Murat hat dort gelernt, wie man eben Marke, Produkt und Technologie als vernetztes System aufbaut. Und genau darüber sprechen wir heute. Viel Spaß! Murat, du bist Global Brand und Product Executive mit über 17 Jahren Erfahrung in Fashion, Sports und Lifestyle. Letzte Station CPO bei AlphaTauri, der Premium Fashion Brand von Red Bull. Heute bist du Berater und Brandbuilder, fokussierst dich auf nachhaltige Innovation und skalierbare Produktkultur. Deswegen mein Icebreaker am Anfang für dich. Du hast ja Brandbuilding immer aus der Produktperspektive gedacht. Da geht uns natürlich das Herz auf, da kommen wir später nochmal dazu. Wann war der Moment? Gab es so einen Moment, wo du diese Einsicht hattest, man darf Produkt und Marke nicht getrennt voneinander denken, sondern am Ende ist das alles ein Erlebnis?
Naja, das ist eine sehr gute Frage. Am Ende ist es tatsächlich nicht dieser eine Moment gewesen, sondern das ist eine gewisse Entwicklung. In meiner Karriere hat es mir schon die Möglichkeit gegeben, dass ich sehr viele Marken sehr lange begleiten durfte. Und das gab mir schon eine vielschichtige Einsicht in das Thema Brand, Product, vor allem aber auch Vision und Umsetzung der Vision und das Ergebnis beim Konsumenten. Und im Grunde genommen ist es für mich dann in der Entwicklung sehr interessant gewesen zu beobachten und zu sehen, dass ein Produkt am Ende der stärkste Brandtreiber ist, vor allem wenn wir über nachhaltige, langfristige Brands sprechen. Vor allem, wenn wir über Vision sprechen. Meiner Meinung nach ist auch die größte, interessanteste, wahnsinnigste Vision logischerweise für die meisten der Menschen nicht greifbar, wenn wir da kein Material, Technologie oder die physische Experience dahinter haben. Und das ist so dieses Zusammenspiel und es kam nicht in diesem einen Moment. Jedoch habe ich in der Vergangenheit extrem viele Beispiele gesehen, wo es sehr gut und sehr schlecht gemacht wurde. Und da ich sehr nah am Konsumenten bin und das auch aus eigener Perspektive mit einer extremen Sensibilität betrachte, wurde mir das sehr früh und sehr schnell dann klar, dass das ein Zusammenspiel ist zwischen Vision und etwas Physischem, einer physischen Experience.
Und das ist heute die große Ausnahme in unserer Serie. Es geht heute um die physische Welt, um Klamotten, um es mal salopp zu sagen.
Ja.
Wir sind aber der Meinung, dass physische und digitale Welt zunehmend verschmelzen wird. Es wird nicht mehr alles auf dem Screen stattfinden. Es wird über Sprache, über Gesten, vielleicht auch über Jacken, Hosen, ja, das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, passieren, die Interaktion. Du hast gerade gesagt, du hast einige gute und schlechte Beispiele in deinem Leben schon gesehen. Hast du ein, zwei gute und schlechte, an denen wir uns orientieren können?
Naja, es gibt sehr viele Brands, die einfache Produkte machen, ob das jetzt so im Fashion-Lifestyle-Bereich ist, ob das Streetwear-Brands sind, die einen extremen Hype generiert haben, die dann tatsächlich sehr stark, sehr schnell angenommen wurden von der Masse und dann aber auch sehr schnell fallen gelassen wurden, weil im Grunde genommen Zero Innovation, einfache Produkte und ein kurzer Hype im Grunde genommen, ein Trend dahinter stand. Auf der anderen Seite sieht man Marken, ob das jetzt aus der Sporting Goods ist, ja, schaut man sich ein Nike, ein Adidas an, die tatsächlich nach wie vor von ihrer Innovationskraft zehren und damit dann letzten Endes auch überzeugen. Im Sport ist es dann irgendwo sicherlich auch einfacher, wenn man immer diesen Performance-Aspekt aus dem Sport hat. In der Fashion ist es etwas komplizierter. Und dort hat man dann in der Vergangenheit natürlich immer ganz klassisch Designhaus, neuer Designer kommt rein, eine neue Vision und das Ganze wird dann durch Marketing und Inszenierung gepusht. Das hat sehr gut funktioniert bis Mitte der 2000er, jetzt mal um es ganz grob zu veranschaulichen. Jedoch so in den letzten 10 Jahren, wo die Wahrnehmung des Konsumenten tatsächlich sehr intensiv geworden ist und das Know-how auch natürlich extrem gestiegen ist, tun sich auch große alteingesessene Fashion-Houses extrem schwierig, dort rauszukommen und suchen auch immer wieder Möglichkeiten mit Innovation, Nachhaltigkeit etc. Und da gibt es Marken, die das gut machen, schlecht machen. Ja, also aus dem Sport fallen mir diese zwei großen Brands an. Es gibt sehr viele Nischenmarken. Es ist beispielsweise On, ist auch mega interessant, die es dann tatsächlich geschafft haben, mit einer Innovation aus ihrer Perspektive dann nachhaltig ein Global Fashion Sport Lifestyle Haus zu bauen, was tatsächlich nachhaltig funktioniert. In den USA gibt es dann auch sehr viele Beispiele, die aus Kanada kommen etc. Arc'teryx ist ein sehr gutes Beispiel, die dann auch sehr nischig sind, wenn wir da im Sport bleiben, die immer versuchen, diesen Fashion-Grad dann ein bisschen reinzubringen. Im Modebereich funktioniert das etwas anders, weil dort ist es schwieriger, die Innovation technologisch getrieben in physische Produkte zu übersetzen. Da geht es eher dann um visionäre Story-Untermalung. Ja, und da tut es mir ein bisschen schwierig, diesen gleichen Ansatz zu finden. Wir haben Brands, die es auch geschafft haben, Moncler, die ja dann aber auch irgendwo ihren Sports-Performance-Hook mit reinbringen, mit Ski, Snow, Outerwear und dort dann aber ihre Storyline ist dann jetzt nicht das innovative Produkt per se, sondern das sind innovative Kollaborationen, das sind innovative Inszenierungen, ja, die extrem starken, guten Anklang finden. Und das sind so diese zwei Industrien, die unterschiedlich funktionieren und ticken und die unterschiedliche Tools im Grunde genommen haben. Und dann ist es so schon schwierig, diesen 1-zu-1-Vergleich zu bringen. Wer macht's gut, wer macht's schlecht? Es gibt im Sport, wer es schlecht macht, ein Under Armour beispielsweise. Ja, die dann am Ende, was das Thema Innovation angeht und die haben mit diesem Compression-Thema zu der 20, 25, 30 Jahren angefangen und das war ein Novum, dieses Polyestermaterial und es kam sehr wenig nach an Innovationen und entsprechend hat es schon mit unter anderem dazu beigetragen, dass das Unternehmen dort ist, wo es ist, weil es einfach nicht mehr mit Innovationskraft den Konsumenten begeistern konnte und sich gegenüber der Konkurrenz begeistern konnte.
Ja, also ich habe verstanden, es braucht auf jeden Fall eine Vision, es braucht Innovationskraft und am Ende ist das, was auch Marke und Produkt systemisch verbindet. Jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung gesammelt, auch bei AlphaTauri, auf das Beispiel wollen wir uns heute konzentrieren, weil die ja sehr stark sind, im Bereich Fashion und Technologie zu verknüpfen. Vielleicht magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was du da, für was du da verantwortlich warst und warum am Ende ja AlphaTauri nicht nur ein Fashion-Label ist, sondern eigentlich, wie du gesagt hast, ist eigentlich ein Brand-System. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, wie ihr das da gedacht habt, warum AlphaTauri von Anfang an das auch zusammen gedacht hat und uns ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
Naja, das Thema AlphaTauri ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir hatten die Möglichkeit, hier extrem interessante Themen umzusetzen, alles ermöglicht und forciert durch den Gründer von Red Bull, der dann tatsächlich diese Vision hatte zu sagen, wir möchten jetzt in eine neue Industrie und diesen Brand Stretch quasi von Red Bull in die Fashion Apparel Industrie übersetzen. Ja, und logischerweise gelten hier andere Spielregeln, andere Rahmenbedingungen, ein anderes Konsumverhalten etc. Und dann war natürlich auch die große Vision, getrieben von unserem CEO auch, dann zu sagen, okay, wir müssen das ganze Thema umdenken. Ja, wir fangen von null an und es geht schon darum, jetzt nicht in dieses Sea of Sameness neue Produkte auf den Markt zu werfen und vielleicht günstiger, schöner zu sein, sondern es geht darum, einen Mehrwert zu bieten. Und dieser Mehrwert, und das war auch so ein bisschen diese Grundprinzipien und diese Grundkultur, die wir systematisch dann entwickelt haben in alle Bereiche. Angefangen natürlich hauptsächlich im Produktbereich, und dazu zählen dann ganz klassisch, das ist jetzt Design, Entwicklung, Sourcing, klassisch auch Produktmanagement, Procurement, Quality, im Entwicklungsbereich, 3D-Entwicklung, Pattern-Making, Quality, im Grunde genommen das gesamte Ökosystem rund um das Produkt, die dann in diesem Verantwortungsbereich waren beziehungsweise auch entwickeln mussten von null. All diese unterschiedlichen Abteilungen, Bereiche und sowohl die kreativen als auch die kommerziellen Köpfe mussten zusammen orchestriert werden in diesem Gesamtorchesterprodukt. Und das war so die Hauptverantwortung und Hauptentwicklung. Und hierbei dann zu sagen, okay, wir bauen eine Marke auf und füllen diese Marke aus unterschiedlichen Perspektiven mit einer DNA. Und diese DNA war dann schon zum größten Teil Produkt. Es war dann natürlich auch Communities, Storytelling, logischerweise auch in der Essenz die große starke Brücke zu dem Mutterkonzern, zu Red Bull und wofür Red Bull dann auch steht. Und dort dann diese Übersetzung zu finden und zu sagen, okay, wie bringen wir das alles in Einklang? Ein extrem kompliziertes, spannendes, sehr interessantes Unterfangen beziehungsweise Opportunity, die wir hatten und der wir nachgegangen sind. Und eines der Grundprinzipien war dann, wenn es uns um Thema Produkt geht, war schon Purposeful Design. Ja, das kann man sich, denke ich, als so ein Claim dann mitnehmen. Jedes einzelne Produkt, was entwickelt wurde, sollte dem Endkonsumenten einen Mehrwert bieten. Und das ist dieser Grundgedanke gewesen. Purposeful Design, Purposeful Development, Purposeful Sourcing, Purposeful Distribution, wenn es um den Vertrieb ging. Also ein extrem bewusster Umgang mit den Ressourcen, Umgang mit der DNA, und Umgang aber auch mit dem Final Use Case des Produktes. Und darum hat es sich so ein bisschen gedreht. Und das war eines der wichtigsten Anker, weil wir schon gesagt haben, ich meine, das Produkt ist im Grunde genommen auch eines der größten Markenmedien. Ein Markenmedium für uns und nicht nur der Banner, die Website oder der Pop-Up-Store, Flagship-Store etc., sondern auch das Produkt sollte der größte Markentreiber, ein Markenmedium sein, gerade für eine sehr junge Marke mit einer globalen Ambition und auch dieser großen Brücke zu Red Bull. was auch eine enorme Wichtigkeit gespielt hat.
Jetzt ist ja so, dass du gesagt hast, ja, man hat ja da die Idee, ja, es gab die Vision, man musste ja dann ein Team auch formen, da, das wäre auch interessant, irgendwie, ob du da was erzählen kannst, wie man so ein Team auch dann tatsächlich zusammenbringt und wie groß man da auch vielleicht startet. Und dann ist es eben wichtig, von dieser Vision ja auszugehen. Und da auch, da würde mich auch interessieren, was waren so Rahmenbedingungen oder auch so diese Strukturen drumherum, die es dann ermöglicht haben zu sagen, okay, das ist die Vision und ihr müsst euch jetzt überlegen, wie wir da hinkommen und wie viel war das, war da hoher Druck, ja, oder gibt man da dem Team eher Zeit, sich mal zu finden, auch jetzt menschlich, aber natürlich auch dann mit der Vision sich irgendwie anzugleichen. Genau, ja. Also Teamaufbau und Organisation.
Sehr spannende Frage, weil das Thema eine wahnsinnige Komplexität hat. Wie du schon richtig sagst, es geht darum, ein Team, man arbeitet mit Menschen zusammen und die gilt es dort einzuführen. Auch wenn man eine Vision hat, ist es absolut nicht möglich, Menschen, egal von welcher Kompetenz und Qualität, reinzusetzen und diese Vision downzuloaden und dann die korrekte Übersetzung zu finden. Was es auch sein mag, das funktioniert dann einfach auch nicht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, das, was wir gemacht haben, war sehr neu. Wir haben vor Corona angefangen und dann kam jetzt auch zusätzlich noch die Pandemie, die Vor- und Nachteile mit sich gebracht hat, für jetzt allein nur aus der Perspektive für das Business. Und es gab schon etwas Raum und Luft, um auf das Thema Druck zu kommen, zu sagen, ja, wir haben andere Prioritäten auf der Welt und extrem große Einschränkungen. Und das hat dann auch wieder etwas Luft gegeben, um mehr an Innovation zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, das Allerwichtigste war das permanente Vorleben von dieser Vision. Und hier galt es darum, dann zu sagen, und das nicht nur als Floskel, sondern ein Daily Habit, Daily Rituals zu entwickeln mit den unterschiedlichsten Profilen im Team. Und dann aber auch die richtigen Profile zu finden, weil wir waren kein Sport, wir waren aber auch kein Pure Fashion House. Das heißt, wir waren tatsächlich diese Symbiose, wir waren die Kombination aus Fashion und Performance. Und die dritte Komponente, Technology. Und das sind so für uns diese drei gleichwertig Elemente gewesen, die im Grunde genommen jeden Charakter, jedes Profil im Unternehmen dann getrieben hat. Zu sagen, okay, we have to think innovative, we have to act innovative und wir müssen aber auch innovative Produkte, die A, skalierbar sind und B, dann aber auch digestible für den Endkonsumenten sind, entwickeln. Und das, da gibt es kein Unternehmen zu der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, die machen das, jetzt nehmen wir uns die Leute von dort und dann sollen sie es für uns machen und dann vielleicht besser, das gab es einfach nicht. Das war was Neues, das war ein Novum im Grunde genommen. Und wir haben das Team von null mehr oder weniger aufgebaut. Das heißt,
und ja, wenn ich da kurz einhaken darf, Mort, weil ich meine, das ist ja auf der einen Seite, wie du sagst, also es war was Neues, ja, man Sport und Fashion und irgendwie Innovation und dann steckt da auch noch Red Bull dahinter. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich da jetzt Designer wäre und dann da dazukomme zu dem Team, denke ich mir schon, okay, boah, shit, jetzt muss ich hier performen, ja, weil da sind ja die Erwartungen ziemlich hoch. Hatte man da relativ schnell auch dann so diese Idee, dieses erste Produkt, diese Richtung? Oder ja, war das schon wirklich auch schwer fürs Team, da diese Richtung zu finden und dann zu sagen, okay, das sind wirklich so die ersten Produkte, das ist der Ansatz technologisch, ja, da wollen wir eigentlich hin?
Ja, also wir waren quasi ein Startup. Das heißt, dieser Druck war im Grunde genommen nicht da, weil es keine Vergleichbarkeit gibt. Wir haben ein Ziel gehabt, wir haben sehr ambitionierte Ziele gehabt, die wir verfolgt haben, logischerweise, und haben uns gewissermaßen den Druck selber auferlegt, zu sagen, okay, wir haben Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung. Sagte immer, wir haben a once-in-a-lifetime-Opportunity im Grunde genommen für die globale Marke Red Bull hier eine weitere Brand mit aufzubauen in einer anderen Industrie. Und das war für die allermeisten logischerweise Ansporn genug, Motivation genug, als Zahl XY, Umsatz XY zu erreichen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, wir waren schon extrem realistisch, dass wenn du ein Startup hast, dass du nicht und eine globale Marke aufbaust, dass du diesen Reward nicht nach ein, zwei Saisons bekommst. Und schon gar nicht in der Fashion-Industrie, da wir auch nicht aus waren auf Hype-Fashion. Dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einfach coole Klamotte, TikTok, gehen viral, verkaufen Unmengen. Von mir aus auch alle zwei Wochen mit hier Murat 30 Code eingeben und dann kriegst du 30% Rabatt oder was. Also sowas war ja maximal ausgeschlossen. Und das gibt dir schon dann nochmal einen ganz anderen Rahmen. Den Druck hatten wir dann auch nicht, weil wir logischerweise den Support von dem Owner auch hatten, zu sagen, okay, ihr müsst nicht unbedingt in zwei Saisons die schwarze Null erreichen oder gar sogar Plus, sondern es ging immer darum zu sagen, okay, wir bauen eine globale Brand auf und komplett mit einem neuen Approach in einer neuen Industry. Und das ist so ein bisschen auch die logische Schlussfolgerung, dass Druck jetzt nicht unbedingt über die Zahlen, aber die inhaltlichen Ambitionen, nenne ich das jetzt, schon vorhanden war. Den haben wir uns schon auferlegt, aufgrund einfach der Tatsache, dass wir was nach vorne entwickelt haben und wollten. Und zum Teil pragmatisch, zum Teil strategisch, aber immer gerne schnell. Und das ist die eigens entwickelte Pace und der Pressure im Grunde genommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass zum Thema Red Bull, ja, dieser große Konzern gibt einem schon dann logischerweise Rahmenbedingungen vor. Bewusst und unbewusst. Ja, das ist aber, glaube ich, völlig normal in der Corporate-Welt, dass man gerade unter der Schirmherrschaft des Mutterkonzerns dann auch sagt, okay, ja, wir gehen ganz sicher jetzt nicht in Bangladesch in irgendeiner nicht verifizierten 50-Mann-Pseudo-Factory irgendwelche T-Shirts produzieren, weil einfach das Risiko einfach ins Unermessliche steigt, weil dafür stehen wir nicht. Das sind nicht unsere, entspricht nicht unseren Werten, unserer Philosophie etc. pp. Also da gibt es diese gewisse Komplexität, die Druck auferlegt, die aber auf der anderen Seite wieder Druck herausnimmt. Tatsächlich ist es so, dass wir schon innerhalb des Konzerns mit extrem professionellen, smarten Menschen dann auch zusammengearbeitet haben, die das extrem gut dann auch final einordnen konnten. Und zurückzukommen ganz kurz zu dem Thema Mitarbeiter. Das war auch eines der allergrößten Herausforderungen, die richtigen Mitarbeiter richtig in Anführungsstrichen dann zu finden, weil es tatsächlich ein neuer Weg war, weil es eine Symbiose aus komplett zwei unterschiedlichen Industrien war und es extrem wenige Menschen da draußen dann gibt, die genau diese Kombination erfolgreich bestritten haben und sagen, ah cool, ich komme jetzt nach Salzburg und mache das dann für eine Beverage Company. Ja, das ist so dann logischerweise, ja, kurz zusammengefasst, am Ende dann auch eines der größten Herausforderungen, was Team angeht. Das heißt, wir mussten dann auch sehr viele Profile anlernen an das Thema, anlernen an das Thema Vision, anlernen an das Thema Innovation in Fashion. Ja, dann haben wir Fashion Designer, die aus einem Fashion Haus zu uns ins Team zugestoßen sind, die logischerweise auch dann nur nach Fashion funktionieren und nicht nach Performance. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite Lieferanten, Factories, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die tatsächlich ja Fashion Pieces zusammennähen. Und ob das jetzt ein Blazer ist, ein Outerwear-Produkt, ja, eine Hose, die dann natürlich auch Schwierigkeiten hatten zu sagen, okay, jetzt bekommt ihr aber ein Fabric, was wasserabweisend ist und windresistant und laminiert ist und macht daraus jetzt mal ein Produkt XY und das war für die dann auch eine große Herausforderung, eine Umstellung, weil die gar nicht es kannten, mit solchen Materialien zu nähen und die Nadel dann im Grunde genommen dafür auch gar nicht hatten. Um es mal zu übersetzen. Das heißt, in jedem Bereich, ob das jetzt die Kommunikation, Produkt, Frontend, Backend, ob das die Entwicklung ist, hatten wir immer wieder dieses Zusammenspiel an Herausforderungen Fashion, Innovation, Functionality. Fashion, Functionality. Und irgendwann, und das ist ein Prozess, weil wir auch in unserer Industrie lange Entwicklungszeiten haben, und nichts von der Stange dann kaufen und auf den Knopf drücken à la Zara, irgendwie Vertical Companies, die innerhalb von Wochen neue Produkte auf den Markt bringen, sondern wir haben hohe Entwicklungszeiten, bis das Fabric entwickelt wird. Das dauert Monate, so wie wir es haben möchten, etc. Hatte schon einige Saisons und wir haben in Saisons gearbeitet, Spring, Summer, Fall, Winter. Hat es einige Saisons dann doch gedauert, bis wir eine gewisse Harmonie, ein gewisses Niveau und Level innerhalb dieses inhomogenen Teams oder dieser inhomogenen Profile eine Balance bekommen haben. Das hat schon seine Zeit gebraucht und da sind wir auch durch Täler und also abenteuerlich, ja, was wir da dann alles erleben mussten, durften. Im Grunde genommen. Und das war so ein bisschen die Roadmap dann.
Und jetzt musstet ihr mit dem Startup-Gedanken im Hinterkopf, durftet ihr ja in einen Markt rein, der schon sehr gesättigt war. Ja, es war ja jetzt kein Blue Ocean. Und es gab ja dann auch einige Themen, wie du gesagt hast, eure Vision, die Produktqualität, die Innovationen, die bei euch drinstecken. Aber es braucht ja sicherlich auch einen gewissen Marketingdruck, um überhaupt mal, klar, du hast natürlich die Red Bull im Hintergrund und dann auch ein Formel-1-Team, was mal eben so benannt wird, ja. Also Marketingdruck war definitiv da. Aber wie ich einleitend gesagt habe, ihr habt ja immer auch schon das Produkt als Markenbotschafter gesehen, das Produkt selbst. Wenn wir über Brand Experience sprechen, dann denken viele an Kampagnen, an Websites, an Events, an Sponsoring. Aber ihr habt ja auch gesagt, das ist natürlich schön, dass ihr das alles hattet, einen riesigen Marketingdruck. Aber was passiert denn, wenn das Produkt selbst, also das, was man in der Hand hält, was man am Körper trägt, wenn das stärkste Markenerlebnis ist? Wie habt ihr euch dieses Erlebnis gedacht und gebaut? Und wie genau kam das dann auch zum Ausdruck, dass die Marke Alpha Tauri dann, keine Ahnung, da drinsteckt, wie der Reißverschluss zugemacht wird?
Auch wieder ein sehr komplexes Thema. Es ist am Ende schon sehr vielschichtig, weil wenn wir jetzt Produkte entwickelt haben, waren alle sehr nah am Konsumenten. Wir waren aber auch sehr nah an innovativen Herstellern, die wir zu unseren Partnern gemacht haben, die wir mit unserer Idee auch angesteckt haben. Ob das jetzt ein Hersteller für Materialien, ob das ein Hersteller für Garne sind oder auch Hersteller, die Jacken zusammennähen oder Hersteller wie eines unserer größten Partner aus Japan, die Maschinen herstellen. Ja, und aus denen wir dann am Ende ein 3D-Strick-Innovationsthema entwickelt und gebaut haben. Das heißt, wir haben schon auf allen Ebenen unsere Partner tatsächlich unermüdlich gesucht, mitentwickelt, herausgefordert. Und das Ganze ist jetzt aber auch nicht aus einer Ein-Mann-Ein-Kopf-Vision dann entstanden, die irgendwie über Nacht eingepflanzt wurde, sondern es ist eine permanente Entwicklung gewesen, zu sagen, was ist unsere DNA, was ist unser Core, wofür wollen wir stehen und was wollen wir am Ende auch mit unseren Produkten erreichen in dieser Industrie. Und da war es dann zu sagen, okay, wir möchten dem Endkonsumenten einen Mehrwert geben. Und um einen Mehrwert zu geben, muss man in dieses Produkt dann tatsächlich gewisse Themen, Functionalities, Funktionen einbauen, ob das jetzt so Packable-Systeme sind, dass wir sagen, okay, wir haben einen riesen Winterparker und den kann man in einem Handumdrehen und einem Griff einrollen, einpacken und an den Koffergriff hängen. Und wenn man am Airport ist, dann trägt man diesen dicken Winterparker nicht mehr mit sich, sondern hat den ganz schnell zusammengerollt und kann den Flieger oben reinpacken oder im Zug. Und man hat eine Wahnsinnserleichterung beim Traveln. So ist dann das eine Thema entstanden. Und da haben wir gesagt, das findet Anklang, das funktioniert bei dem Konsumenten. Da ist auch ein gewisser Need da, weil viel gereist wird, logischerweise. Und haben das Thema dann Step by Step erweitert. Vieles dann auch Learning by Doing. Ja, wir haben auch Sachen dann entwickelt, die dann gar nicht funktioniert haben, die vielleicht dann seinerzeit voraus waren oder zu kompliziert waren. Und haben die dann wieder zurückgestellt und zwei Jahre später wieder rausgeholt und gesagt, okay, jetzt versteht der Konsument das. Und dann ist es schon immer wieder, sage ich, dieses Zusammenspiel. Ja, und es ist immer auch eine Entwicklung gewesen. Es gab zu keiner Zeit dieses Overnight-Resultat. Weil auch in der Entwicklung und als wir mit Kunden, größeren Kunden gesprochen haben, im B2B-Bereich, da haben wir natürlich auch Expertenrunden aufgebaut, wo wir mit ausgewählten, smarten B2B-Partnern dann tatsächlich auch in den Austausch gegangen sind und sagen, okay, wie funktioniert das bei euch? Wie ticken eure Kunden? Wie könnt ihr eigentlich unsere Technologie oder unsere Produkte im Handel dem Kunden erklären? So, dass er an einem Samstagnachmittag, ihr kennt es selber aus eigener Perspektive, ihr in den Store reingeht und dann ist es so tatsächlich wie im alten Rom, Daumen hoch, Daumen runter, man hat 10 Sekunden Zeit irgendwie, man fasst eine Jacke an, an so einem Ständer, wo dann 10 andere Brands und Jacken hängen und dann sagen wir, ja, gefällt mir, ja, nein, oder ja, probiere ich an, nee, probiere ich nicht an. Also viel Zeit nimmt man sich da nicht oder hat man dann auch nicht. Und dann hat man auch nicht die Verkäufer oder Verkäuferinnen auf der Fläche, die einen dann one-on-one betreuen. Und natürlich gibt es auch ganz viele Stores, wo das viel besser gemacht wird, aber ich rede jetzt so von einem Average. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, hochkomplexe, komplizierte, technologische, innovative Produkte innerhalb von Sekunden dem Konsumenten zu übersetzen, dem das zu erklären, was das alles für einen Mehrwert bringt und dann den Kauf zu triggern. Und entsprechend ist es tatsächlich ein Zusammenspiel und ein permanentes Kämpfen, möchte ich fast schon sagen, auf allen Ebenen gewesen. Sagen, okay, wir brauchen hier unterschiedliche Kommunikationssupport oder wir brauchen Communication on Product, wir brauchen Additional Communication vom B2B-Partner, Digital Communication. Also es gibt nicht nur diesen einen Blueprint und diesen einen Weg, sondern es ist immer dieses Zusammenspiel. Und dann gibt es Händler, die das extrem gut gemacht haben. Und dann gibt es Händler, wo es gar nicht funktioniert hat. Dasselbe Produkt, dieselben Tools. Ja, und da muss man dann auch wieder eine individuelle Lösung finden. Wie es genau USA bei Nordström funktioniert und warum das gleiche Thema irgendwie bei Pieck & Cloppenburg in Düsseldorf funktioniert oder nicht funktioniert. Und das sind so meistens dann individuelle Lösungen, wobei wir dann schon geschaut haben, gewisse Blueprints, die funktioniert haben, dann auch vorzustellen, abzuändern oder eine neue Variation da reinzubringen, sei es Änderung des Produktes, was dann eine Saison später vielleicht oder zwei Saisons später dann auf den Markt gekommen ist, oder Änderung der Kommunikation, der Logistik, der Distribution etc. Vielleicht war es einfach auch das falsche Produkt bei dem falschen Händler. Ja, diese Möglichkeit, diese Learnings haben wir dann auch immer wieder gemacht und uns sehr schnell wieder neu sortiert und Themen arretiert. Und weil wir auch die Vergleichbarkeit dann auch nicht haben. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir jetzt einen Winterparker auf den Markt gebracht haben, die nächste Version ist erst ein Jahr später auf den Markt gekommen. Und wir wissen ja heutzutage, ich meine, was in so einem Jahr auf der Welt passiert. Und wir haben es dann logischerweise nicht schneller geschafft. Wir sagen, okay, eine Woche später haben wir eine verbesserte neue Variation des Parkers auf dem Markt. Das funktioniert einfach nicht. Weil auch diese technologischen Gegebenheiten, aber auch so wie die Industrie funktioniert, in der gesamten Lieferkette funktioniert das dann auch in dem Tempo nicht, in dem Ausmaß nicht. Und entsprechend ist es immer ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichsten Kräfte. Rahmenbedingungen, Industrie, sprich lieferantenseitig, aber auch Händler, B2B-seitig. Das ist das eine. Das andere ist dann aber auch kommunikationsseitig, logischerweise. Und das sind so die, sage ich mal, die zwei wichtigsten Themen. Und für uns war es wichtig zu sagen, okay, und das haben wir auch sehr schnell gelernt und sehr schnell umgesetzt, dass wir hingehen und unsere Innovation nicht auf diesen jährlichen oder saisonalen Rhythmus belassen, sondern innerhalb unserer Produktorganisation auch eine Speed Lane an Innovation Speed Lab quasi aufsetzen und ganz unkonventionell auch gearbeitet haben, dass wir ungebunden fahren, wenn es um Entwicklungen geht und nicht zu sagen, ja, wir arbeiten jetzt an der und der Saison und jetzt können wir nichts Neues entwickeln, weil wir müssen jetzt an der Saison weiterarbeiten, sondern wir haben immer eine freie Bahn erschaffen, wo wir dann permanent 12 Monate lang Innovation vorangetrieben haben. Und dort, wo es dann richtig war, passend war, konnten wir diese dann rausziehen aus der Innovation Lane und dann in diesen Kosmos der Saisonalität überbringen. Und das hat dann natürlich auch eine gewisse Dynamik, eine positive Dynamik und Agilität mit reingebracht in unser Business, wo wir dann die Möglichkeit hatten, dann tatsächlich sehr oft viele innovative Themen aufzusetzen und zu entwickeln, weil wir dieses Thema Innovation permanent vorangetrieben haben. Und das war auch eines der Treiber, was die Motivation der Mitarbeiter auch anging. Ja, weil daran haben sehr viele sehr gerne gearbeitet, logischerweise. So neue innovative Themen, neue innovative Partner. Und das waren dann auch Möglichkeiten, immer wieder schnell neue Learnings für unser Gesamtkonstrukt dann auch zu erfahren und in unser normales Business in Anführungsstrichen mitzunehmen. Also es hat dann beides sehr stark befruchtet, unser normales Seasonal Business, aber auch dann the way of working insgesamt.
Ich würde gerne mal den Fokus lenken auf die tatsächliche Interaktion dann der eurer Konsumenten und Konsumentinnen mit dem Produkt. Habt ihr euch tatsächlich auch konkret überlegt, jetzt nicht mein Reißverschlussbeispiel, ja, aber wie übersetzt ihr eure Markenidentität auch in eine Form, in Material? Hattest du schon gesagt, immer innovative Materialien, am besten innovative Materialien selber entwickeln, wie Under Armour damals mit ihren Kompressionsthemen. Die haben ja 100% dafür gestanden und wurden damit erfolgreich, aber haben es dann eben nicht geschafft, innovativ zu bleiben. Ja, die sind dann darauf hängen geblieben sozusagen. aber auch Temperatur, Sound, also die Interaktion mit dem Produkt. Das ist die eine Frage. Und dann hattet ihr auch Koops, ja, ist ja heutzutage ein ganz wichtiges Thema. In Kooperation mit der Deutschen Telekom, da gab es so ein Heatable Jacket, wo man per App dann die Jacke aufwärmen konnte. Also ist ja dann Technologie, da verschmilzt ja analog, digital, das wird richtig erfahrbar. Du spürst ja Wärme am Körper. Also war da eine Ratio dahinter zu sagen, okay, wir nehmen uns eine Brand wie die Telekom und mit der Telekom machen wir das Thema Wärme. Und das, also zum Thema Kooperation. Und vielleicht, wenn du hast, noch ein Beispiel, wie tatsächlich einen Markenwert, wenn es sich runterbrechen lässt, in Formfaktoren, Materialien, Sound vielleicht sogar oder eine bestimmte Art der Interaktion übersetzt habt.
Ja, also es gibt natürlich zwei wichtige Aspekte. Das eine ist Design, wenn wir über das Thema Fashion reden, dass du als Brand dann deine eigene Designsprache hast und entwickelst. Das ist das eine. Und das andere ist für uns logischerweise das Thema Innovation, in Anführungsstrichen dann auch Funktionalität, nenne ich das jetzt, Functional Performance. Und aus diesem Blickwinkel haben wir das Ganze betrachtet, wenn wir Fabrics, Materialien ausgesucht haben, wenn wir uns für die berühmten Reißverschlüsse dann uns entschieden haben, dass wir immer gesagt haben, okay, die Ästhetik, Design, das muss absolut funktionieren. Die Gesamtästhetik des Produktes muss einhergehen mit der Designsprache und der Marke. Aber auch immer geschaut, Thema Knöpfe, Innovation, okay. Und es gibt immer wieder Hersteller, mit denen wir uns dann permanent zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, was sind so die neuesten Entwicklungen? Ja, wir haben normale Knöpfe, wir haben magnetische Knöpfe, kratzfeste Knöpfe, keine Ahnung, wir haben unterschiedliche Formen, Farben, ja, aber auch beim Fabrics ist das Thema Innovation dann noch weiter getrieben. Materialien, die auf Temperatur reagieren, wenn es warm oder kalt ist, Farbe ändern, die eine gewisse Performance aufweisen, die beispielsweise extrem soft sind, jedoch laminiert und kein Wasser durchlassen und kein Wind durchlassen. Wenn man sich so dieses klassische Membran, da jetzt mal ein Beispiel, ein Gore-Tex anschaut und es anfasst, wirklich so ein Standardprodukt, fühlt sich schon sehr grob, sehr plastik-like fast schon an, ja, dass man sagt, okay, das ist eine ganz einfache, klassische Regenjacke. Und wir sind dann hingegangen und haben dann quasi das übersetzt in ein Material, was wie ein Sweatshirt sich anfühlt. Extrem soft. Und man denkt gar nicht, dass es komplett wasserabweisend ist. Und das sind dann so die Themen gewesen, wo wir dann unsere Brand-DNA quasi dann übersetzt haben in Materialinnovation konkret. Und wir haben dann tatsächlich unsere eigene Membran entwickelt und innerhalb dieser Membran haben wir dann ein ganz spezielles Material entwickelt, wo wir knapp 36 Monate nur an einem Material gearbeitet haben, bis es so rausgekommen ist, wie wir es wollten, was eine wahnsinnige Performance hatte. 5000er Wassersäule, ja, das und das kennt ihr sicherlich so aus dem Outdoor-Bereich dann. Was aber sich wie ein herkömmlicher Sweat-Hoodie sich angefühlt hat. Extrem soft, innen wie außen, gar kein Noise, mega comfortable, aber 100% wasserdicht und wasserabweisend. Und es war dann schon, als wir das erste Mal dieses Produkt gezeigt haben, schon so ein riesiges Fragezeichen in den Augen der Händler, der Kunden, aber auch intern People, die gesagt haben, wie, das ist wasserdicht, das fühlt sich ja ganz normal an und nicht wie was Wasserdichtes. Also, das ist so die Funktionalität, Innovation, wie wir das dann konkret übersetzt haben. Hauptsächlich durch Materialien, durch Fabrics. Reißverschlüsse, Knöpfe, das sind so Trims. Und da hat man dann schon einen etwas kleineren Spielraum, sage ich mal. Und das Thema Collabs ist dann schon so gewesen, dass das auch immer aus einem Need dann auch entstanden ist. Wir haben immer die Augen und Ohren offen gehalten für unconventional Topics und für unterschiedlichste Industrien. Und dann hat sich das tatsächlich dann auch ergeben, aus einer Idee, hey, am Flughafen, ein Gespräch, Telekom, und lass uns doch mal was zusammen machen. Und okay, das ist aber echt kalt hier heute. Und okay, lass uns doch eine Jacke machen, die einen warm hält, irgendwie, beziehungsweise die man beheizen kann. Und das ist dann tatsächlich aus diesem fast so banal klingenden Konversation diese Idee entstanden, zu sagen, okay, wir haben da mal eine Idee, was kann man da machen? Okay, let's go. Und dann ist man rausgegangen und hat Research betrieben, geschaut in die unterschiedlichsten Industrien und hat dann diese Smart Heat Zones entwickelt, hat dann funktionelle Garne, die dann die Hitze übertragen, entwickelt, hat dann einen Lieferanten antrainiert gefunden, der genau das dann auch vernähen kann, bearbeiten kann, verarbeiten kann und dann aber auch mit der Telekom dann konkret auch diese App dann entwickelt. Wie sieht die Consumer Journey aus in einer App, die die Hitze in einer Jacke aktivieren soll und wie simpel das eigentlich am Ende sein muss, damit es täglich benutzt werden kann. Trotzdem aber auch cool, weil wir wollen nie ein Gimmick entwickeln, sondern es sollte einen realen Nutzen des täglichen Bedarfs dann auch abdecken und geben, ja? Und das war so dann auch wieder das Zusammenspiel dieser Brand-DNA übertragen in die Fertigkeiten der Partner. Und da war dann schon ein permanentes Briefing, extrem viele Meetings, die lediglich dazu gedient haben, sich gegenseitig zu verstehen. Ja, und zu sagen, okay, was wollen die eigentlich von uns? Wie ticken die und was ist der Anspruch? Und wie können wir so ein bisschen die Boundaries pushen?
Apropos Boundaries pushen, das war ein Gedankenexperiment. Interessiert mich, was wäre so ein großes Tech meets Lifestyle Experiment wie diese Telekom Alpha Tauri selbstwärmende Jacke, was du für dich jetzt gerne mal umsetzen würdest? So, also grüne Wiese, du darfst machen, was du willst. Was wäre da sowas, wo du sagst, warum hat das noch keiner gemacht?
Ja, da habe ich natürlich jetzt, da bin ich ein bisschen vorbelastet. Ich weiß, warum extrem vieles keiner gemacht hat. Weil es sehr schwierig ist, umzusetzen einfach. Das ist das eine, ja, weil es gibt sehr viele smarte Menschen und Unternehmen, die an vielen Themen arbeiten. Es gibt sehr viele nischige Apparel-Brands, die innovativ an Topics arbeiten. Es ist sehr kompliziert, weil die Industrie ist so, wie sie ist. Und entsprechend sage ich, dass ich da vorbelastet bin. Aber die Interaktivität logischerweise, ja, dass man im Grunde genommen, ich möchte mein Handy nicht mehr mitschleppen. Ja, ich möchte dieses Gerät einfach nicht mehr dabei haben. Wenn ich meine Jacke irgendwie anziehe und rausgehe, sollte das Thema Communication, Content, Mobile Phone abgebildet sein. In meiner Jacke. Oder es ist jetzt Sommer und ich habe irgendwie nur ein Hemd an. Ja, und das meine ich so mit, das wäre so ein Idealszenario. Ja, die grüne Wiese. Das ist dieses, man sagt immer so Wearables und Tech und jeder hat eine Uhr und die kann messen und dann kann man damit sprechen, etc. Aber es ersetzt ja nicht dein iPhone oder dein Smartphone in dem Sinne. Und im Grunde genommen wäre es schon ideal, dass man sagt, okay, ich nehme das Gerät einfach nicht mehr mit, sondern ich habe es integriert auf irgendeiner Art und Weise in dem, was ich angezogen habe. Ja, ob das jetzt ein T-Shirt ist, eine Jacke oder sonst was. Wir haben jetzt Smart Glasses, ja, die Brillen. Man hat jetzt versucht, diesen überkommerziellen Übersetzung mit Ray-Ban dann zu finden. Also, und da sieht man aber trotzdem, wie schwierig das ist, dass das jetzt so in diese Massentauglichkeit übersetzt wird. Weil es dann einfach auch an Consumer Development und Education benötigt. Das ist im Grunde genommen schon auch ein Thema für sich. Und stellt euch vor, jetzt nochmal wegen dieser Schwierigkeiten, da bin ich einfach vorbelastet. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat eine andere Passform. So, und wie kriege ich jetzt diese Technologie dann einwandfrei die einwandfrei funktioniert, dann in ein Oberteil beispielsweise rein?
Diese Frage wird sich wahrscheinlich Johnny Ive auch gerade stellen. Wie soll er diese Mammutaufgabe für OpenAI lösen?
Ich glaube, die Milliarden Investment, beziehungsweise wir haben ja jetzt schon irgendwie keine Company, aber irgendwie eine Bewertung oder eine Company und eine Wahnsinnsbewertung mittlerweile schon. Ja, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Ansatz, den die haben. Da geht es ja darum, auch genau dieses Mobile Phone zu ersetzen. Ich denke aber dann mehr produktlastig, weil ich dann wahrscheinlich auch aus dem Bereich dann komme, sondern okay, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Ja, also in meine Wardrobe, sage ich mal, integrieren. Das ist so irgendwie mein Ansatz. Wenn man jetzt sagt, okay, wir entwickeln ein komplett neues Produkt, das ist dann auch nochmal ein anderer Ansatz, glaube ich. Ja, ob das jetzt irgendwie eine Lens ist, die man sich, oder ein Earplug, oder I don't know. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Ansatz. Aber extrem spannend. Extrem spannendes Thema. Und da wird sicherlich auch einiges auf uns zukommen.
Was mich auch bei dieser ganzen Story von AlphaTauri interessiert, und du meintest ja, ihr habt vor Corona gestartet. Wenn AlphaTauri morgen starten würde, jetzt auch mit der ganzen KI-Geschichte, wo hätte tatsächlich in diesem ganzen Prozess jetzt auch bei euch, glaubst du, KI den größten Impact auch gehabt oder vielleicht euch den meisten Speed gegeben? Da irgendwie zu wissen, okay, Hersteller X kann das, wir wollen das, zack, bumm, gepromptet und schon habe ich ein Rezept für ein wasserabweisenden Hoodie. Also hätte das massiven Impact gehabt in eure Story? Genau, das wäre die erste Frage, ja.
Ja, in der Story definitiv. Das passt extrem gut zusammen. Das ist jetzt in aller Munde und hat so diese Omnipräsenz. Und mit viel Wissen und Halbwissen logischerweise. Und dann passt das natürlich extrem cool in jede Story rein. Gerade wenn man sagt so, hey, wir sind innovative, tech, etc. Das sicherlich. Konkret übersetzt, wir sagen am Ende, wir arbeiten mit Menschen. So im Bottom Line ist es, muss man dann realitätsnah dann doch schauen. Ja, wo welchen Nutzen, welche Datenbanken, welche Analysen einem dann massiv nach vorne bringen. Es gibt sicherlich Bereiche in der Produktentwicklung, wo wir ein physisches Produkt in die digitale Entwicklung übersetzen. Und da gibt es bereits smarte Lösungen, schon länger auf dem Markt. Ich denke, da wären so Unternehmen wie in Zara beispielsweise, die 100% vertikal sind und auf eine ganz andere Datenbank zugreifen können mit ihren zigtausend Retail-Stores etc., da viel größere Vorteile sehen. Wenn man sich jetzt so ein neues Startup anschaut, gibt es sicherlich auch Mittel und Möglichkeiten, das zu nutzen. Jedoch, ja, ist es trotzdem, glaube ich, etwas vermeintlich, ja, ist mich ganz vorsichtig, limitiert in der realen Übersetzung. Weil Wir haben Pattern-Maker, die dann an dem physischen Produkt arbeiten, die dann diese Datenpunkte vom Körper und von dem finalen Produkt dann ins Digitale übertragen. Und das kann man dann, wenn man eine gewisse Historie aufgebaut hat, logischerweise, kann man da sicherlich ganz viel dadurch abdecken, dass man durch eine smarte Datenbank schnellere Analysen rausbringt. Aber ich denke, auch im Thema Consumer Behavior oder auch in Terms of Sales, Zahlen, ja, wo wir so mit diesen Daten zusammenarbeiten, da kann es auf jeden Fall sehr viel manuelle Arbeit jemandem abnehmen. Das schon. In unserer Industrie ist es aber dann auch wieder so, dass wenn der Winter warm ist, weniger Jacken verkauft werden und der Einzelhändler in der nächsten Order dann zu dir kommt und weniger ordert, weil er sagt, oh, ich hier in meiner Liste sehe ich, wir haben wenig Jacken verkauft. Und das ist dann eine andere Realität, ja. Und dann, also komplettes Gegenteil von Future Forward, AI, etc. Also da arbeiten die generellen Systeme, Mankind und Future Vision, also das sind so zwei unterschiedliche, sehr, sehr stark differenzierte Wege. Es wird sicherlich noch Zeit benötigen. Es gibt Riesenpotenziale, wo man Speed generieren kann, ohne Frage. Entwicklung, Analyse von Daten logischerweise, ja. Ansonsten geht es natürlich auch viel um Experience. Die ganze gesamte Kommunikationsthematik, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Da logischerweise, da passiert auch sehr viel. In der digitalen Entwicklung, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt nicht jedes designte T-Shirt zig Muster entwickeln, um zu sagen, ob das gut ist oder nicht, sondern wir übertragen es digital, aber das haben wir auch schon bereits gemacht, dass wir sagen, okay, wir haben 3D-Visuals, anhand dessen wir dann das ganze Thema entscheiden und dadurch Muster, Zeit, Source, Ressourcen sparen und dort viel effizienter werden, ja. Klar, aber da haben wir sehr viele Themen bereits abgedeckt und es bleibt auf jeden Fall spannend. Da wird es Möglichkeiten geben.
Murat, wir müssen Richtung Ende kommen. Wir haben fast die Stunde voll. Deswegen noch ein paar Abschlussfragen an dich. Gibt es Brands oder Projekte aktuell, die dich besonders inspirieren, ja, in Bezug auf Marken, Technologien, Trends, Innovation?
Ja, es gibt interessante Marken. AlphaTauri allen voran, logischerweise. Zum anderen gibt es aber auch, wenn wir jetzt in dem Fashion-Bereich bleiben, gibt es Brands aus Asien, die sehr viel interessante Produkte, Ansätze zeigen, die aber in unserer Hemisphäre dann wenig Massenanklang finden. Vielleicht so more digestible, interesting brands. Volle Back ist beispielsweise eine Marke, die dann auch ganz verrückte, aus ganz verrückten, interessanten Materialien Jacken entwickeln. Ja, die dann irgendwie NASA-used Fabrics, die dann unzerstörbar sind. Die Frage ist dann immer so, Nutzen, wofür brauche ich dann sowas? Weil, ne, das ist dann immer so eine andere Geschichte, aber da sind ganz viele inspirierende Aspekte dabei. Etwas anderes Inspirierendes finde ich, auch jetzt so im kommerziellen Bereich, im Satisfy Running beispielsweise aus Frankreich, die dann visuell einen ganz neuen Weg dann entdeckt haben, konservative Running-Bekleidung ganz anders oder neu zu interpretieren mit gleichbleibender Funktionalität. Das heißt, wenn man so die Outfits sieht, wird man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht sagen, okay, das ist Performance Running Apparel, sondern das ist einfach irgendwelche Fashion Pieces, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber es sind High Performance Fabrics, die benutzt werden, die dann aber ganz interessant übersetzt sind. Das ist einfach ein interessanter Ansatz, wo es dann nicht sehr viele Mitbewerber dann auf dem Markt gibt, die das dann so machen. Das finde ich sehr interessant. Es gibt aus Japan extrem viele Brands, die interessante Material, Schnitt, Konstruktionen darbieten. Und das finde ich sehr spannend. Das finde ich wirklich sehr spannend. Korea, Japan, die sind für mich auch dann leading einfach in diesem Space von Innovative Fashion Apparel.
Perfekt, kannte ich alle noch nicht. Vielen Dank. Ich hoffe, das geht den meisten Zuhörern so. Ja. Jetzt die drei Quickfire-Questions zum Ende. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Dein Lieblingsprodukt, das nie auf den Markt kam?
Da gibt es gar nicht schnelle Antwort, sorry. Oh Mann, da muss ich echt überlegen. Wow. Ja, wir haben eine Full Reflective Jacke entwickelt. Wie so eine Biker-Jacke im Grunde genommen. Abriebfest, wahnsinnige Textur, wirklich komplett reflective aus einem Denim-Material. Und das war so dieses Zusammenspiel von Garn und Fabric und Material. Also es war keine Denim-Jacke klassisch. Es sieht nicht klassisch nach Denim aus. Und fühlt sich an wie eine Motorradjacke. Ist aber aus Denim und 100% reflective. Komplett im Garn, als im Garn und nicht beschichtet. Also das war ein Wahnsinnsprodukt, was wir so mal entwickelt haben und was dann nur in Kleinserie produziert wurde.
Okay, was ist das beste Produkt, das du hier gebaut hast?
Ah, das beste Produkt ist definitiv zwei Themen. 3D-Strick.
Ausnahmsweise.
3D-Strick, wo wir in das Thema 3D-Strick gegangen sind und unseren Parker, ganz klassisch.
Den zum kleinen Einrollen für den Flieger?
Den kann man einrollen und der hat extrem viele Features. Der sieht mega zeitlos aus und super leicht, high performing, sensationell.
Gekauft. Letzte Frage. Wenn du morgen wieder eine Brand von Null aufbaust, womit würdest du anfangen?
Stille. Also, womit würde ich anfangen? Ich würde auch tatsächlich mit einer Problemlösung anfangen. Was gibt es für ein Problem, was gelöst werden muss? Und daraus dann die Solution entwickeln, ganz klar. Weil am Ende ist es so, das treibt die Innovation an, das gibt dem Mehrwert und das hilft dann allen, glaube ich, am Ende. Weil die Welt braucht nicht mehr Produkte, wir haben ja alles bereits in Überfluss.
Das können wir genauso stehen lassen als letzten Satz. Ich werde jetzt anfangen, deine ganzen Tipps shoppen zu gehen. Danke, Murat, dass du dabei warst, hat uns viel Freude bereitet.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit und war sehr angenehm. Vielen, vielen Dank euch.
Sehr gern. Das war's mit der heutigen Folge der Digital Product Talks. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann zeig uns doch ein bisschen Liebe. Folge dem Podcast, lass eine Bewertung da und teile die Folge mit jemandem, der genauso digital tickt wie du. Dein Support hilft uns, noch mehr spannende Gäste und frische Insights rund um digitale Produkte, User Experience und Business Transformation zu bringen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Talk Digital Products.